Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir wollen nun über Videokunst sprechen. Jene Kunst, in der die technische Entwicklung eine ganz wichtige Rolle spielt. Seit den 70er Jahren hat sie sich entwickelt, etabliert. Und einer der ganz wichtigen Vordenker und Mitdenker dieser Kunst ist Wulf Herzogenrath. Als Direktor des Kölnischen Kunstvereins hat er 1974 zum ersten Mal überhaupt Videokunst ausgestellt. Er sammelt Videokunst und Teile seiner Sammlung, seines Archivs werden ab Donnerstag in der Akademie der Künste in Berlin präsentiert. Herr Herzogenrath, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich kann mir vorstellen, wie spannend und aufregend es ist, das Entstehen einer Kunstform unmittelbar zu erleben und auch zu begleiten, auch zu gestalten. Wie sind Sie denn auf die Videokunst insgesamt überhaupt aufmerksam geworden?
Da gibt es zwei Schritte. Das eine ist, ich habe die Chance gehabt, 50 Jahre Bauhaus den Katalog 1968 neben dem Studium betreuen zu können. Und dann auch über Oskar Schlemmer, den großen Bauhausmeister, promoviert. Das heißt, Kunst und Handwerk, aber eben insbesondere Kunst und Technik eine Einheit. Das war das eine. Das andere, wie das im Leben ist, es gibt keine Zufälle. Der Direktor des Folkwang-Museums, meine erste Stelle 1971, hatte vor seinem Kunstgeschichtsstudium zwei Semester Physik studiert. Und deshalb hat er den Finger gehoben, als gefragt wurde, wer möchte an deutschen Museen ein Studio für Elektronik geschenkt bekommen. Alle anderen waren überhaupt nicht interessiert und wussten gar nicht, was sie da mit so einer Anfrage überhaupt sollten. Und er hat gesagt, na, geschenkt kriegen wir, ist doch gut. Und nun kam ich, junger Mann, Sie sind der Jüngste, Bauhaus passt doch, jetzt kümmern Sie sich mal drum, was kann man da machen? Was kann man künstlerisch damit machen? Und so habe ich mich dann erstmal informiert und bin mit Freude und Interesse dabei geblieben.
Sie haben sich in die Technik hineingedacht auch und dann haben Sie Künstler angesprochen und gesagt, kommt rein ins Studio und probiert.
Ja, und auf der anderen Seite mal mich informiert, denn es gab natürlich schon der berühmte Gerry Schumm, der zwar meist mit Filmen das machte, aber das für den Fernseher. Es gab in Amerika eine große Entwicklung und deshalb 1974 diese erste Ausstellung Projekt 74, wo eben das amerikanische Videokünstlerfeld mit ja, 70, 80 Beispielen schon präsentiert wurde. Und das völlig anders war als bei uns. Bei uns war es schwarz-weiß, war eher Konzept, war eher Dokumentation und in Amerika nahm June Pike als den großen Namen der dann amerikanischen Szene, früher in Deutschland, der hat diese lustigen, lebendigen, kollagierten Werke gemacht, die einfach was völlig anderes waren, als wir Experimentalfilm oder Video in Deutschland kannten.
Jetzt hat sich die Technik seit den 70er Jahren enorm entwickelt. Welche Bedeutung hat denn die Technik für die ästhetische Entwicklung gehabt?
Ach, die Technik ist gar nicht so wichtig. Sie hat natürlich bestimmte Grenzen und bestimmte Möglichkeiten gehabt. Was an Video eben das Spannende ist, eben wie man heute ja auch eher sagt, Bewegtbild, wobei bei Bewegtbild der Ton fehlt. Der Ton, der Sound ist natürlich ganz wichtig und bei Video war die Chance, auch das, was Nam June Paik dann Participation nennt, die Teilnahme des Einzelnen, was eben anders ist als beim Kino oder bei Experimentalfilmen, wo ich das angucke und sage, schön oder nicht schön. Diese Video-Closed-Circuit-Installationen, die anderen emotionalen Videoskulpturen, das ist etwas, wo der Betrachter auf eine ganz andere Weise einbezogen wird. Und das fand ich immer sehr spannend.
Nam June Paik haben Sie genannt als einen der Pioniere der Videokunst, Herr Herzogenrath. Was waren denn noch so zwei, drei prägende, wichtige Begegnungen, die Sie gerade in den frühen Jahren hatten?
In der Ausstellung zeigen wir natürlich auch, wie jede Kunst, die ganz neu ist und jeder Künstler, der ganz Neues macht, immer auch einen Vater und einen Großvater hat. Fängt eben mit Marcel Duchamp an und dessen wichtigen Einfluss auf John Cage. John Cage wiederum den wichtigen Einfluss auf Pike. Und da gibt es natürlich die ganze nächste Welle der, sagen wir, Mitte 70er Jahre, ein großer Raum mit Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, Klaus von Bruch, die aus der Kölner Szene kamen, aber natürlich international John Jonas und es dann bis hin zu Jüngeren wie Raffaela Vogel, die jüngste ist mit 31, wo auch ein Rückgriff wiederum interessanterweise kommt. Weil heute technisch alles möglich ist, hat man eine Faszination an der alten Technik wieder. So ist das eigentlich eine ganz schöne Breite, die man jetzt dann in der Akademie sehen kann.
Wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen reagiert, als der junge Wulf Herzogenrath auf die Idee gekommen ist, solche Videokunst auszustellen? War das schwierig, diese Kunst durchzusetzen in der Szene?
Also wenn Sie durchsetzen meinen auf dem Markt, ist es sicher schwer. Denken Sie nur an die Fotografie, die hat 120, 130 Jahre gebraucht, bis sie vom Markt, von den Museen auch wirklich akzeptiert wurden. Hier ist eine Zweiteilung. Die Museumskollegen haben es viel eher, viel schneller, die Kuratoren, die Künstler haben es akzeptiert. Der klassische Markt, der eben doch das Bild über dem Sofa sozusagen bevorzugt, der hat natürlich eher Probleme. Da sind dann Editionen wie Video at Midnight und solche Dinge, die sind dann hilfreich und geben eine Möglichkeit, dass man auch nicht nur ein großer, reicher Sammler sein muss wie Julia Stoschek oder Ingfried Götz. Das sind so die beiden großen Videosammler, die ihre Dinge vorantreiben.
Videokunst ist eine Kunst, die in der Zeit abläuft. Man benötigt Zeit, um die Kunst zu rezipieren. Welche Probleme ergeben sich denn daraus für einen Ausstellungsmacher, der diese Kunst jetzt präsentiert?
Die Zeit ist sicher das eine. Auf der anderen Seite der Klang. Man muss sehen, dass sie sich gegenseitig nicht totschlagen. Dann eben doch, wo wir 12 Videos in einem Raum haben, dann doch mit Kopfhörern arbeiten und die anderen Räume so inszenieren, dass ein Ton sein darf, aber er nicht andere belästigt sozusagen. Der Ton ist sicher das eine Problem. Licht ist heute kein Problem mehr bei den starken Monitoren, die man hat und der Projektion. Das war früher immer dieser schreckliche dunkle Raum, musste es sein, die Blackbox. Das ist alles heute nicht mehr. Und man sieht, das Publikum verweilt bei einer Gruppenausstellung eben doch beim Bewegtbild und beim, nennen wir es Video, weil da Themen verhandelt werden, mit denen man umgeht. Das sind Bilder, die einen was angehen.
Gibt es ein Thema, von dem Sie sagen, das hat mich absolut überzeugt, dass das ein Künstler verarbeitet hat?
Unser Schlussbild ist eine große Projektion eines Videowerkes von Marcel Odenbach. Sie sehen drei gut angezogene, sage ich jetzt bewusst, etwas afrikanisch anmutend, dunkelhäutige Menschen, die durch den Louvre gehen und dann vor Jerichos Bild, das Floß der Medusa, dieses fürchterliche Unglücksbild einer gescheiterten Hoffnung, diese Menschen, die sich retten wollen, sich, wie wir wissen, gegenseitig haben aufessen müssen, um überhaupt zu überleben auf diesem Floß. Und dieses Bild von Jericho gucken die sich an und wir gucken mit den Augen, sozusagen mit den Gedanken dieser Afrikaner auf dieses Bild. Und dann wird das Meer eingeschnitten und Details aus dem Bild. Und Marcel Odenbach macht eine politisch klare Aussage, ohne mit der Faust oder mit dem Zeigefinger zu zeigen, sondern uns so einzubeziehen, das ist ein wichtiges, wunderbares Werk, was in dieser Ausstellung sozusagen den Schlusspunkt bildet.
Magic Media, Media Magic, Videokunst seit den 1970er Jahren aus dem Archiv Wulf Herzogenrath. Zu sehen in der Akademie der Künste in Berlin ab Donnerstag und das Ganze dann bis zum 13. Oktober. Wulf Herzogenrath, am Donnerstag sind Sie wieder zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und zwar in unserer Sendung Im Gespräch. 55 Minuten live ab 9:05 Uhr. Wulf Herzogenrath, vielen Dank.
Vielen Dank.